Wir fahren fort mit unserer Serie über das Leben und den Dienst des Propheten Elia. Und so lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zu 2. Chronik, Kapitel 21. 2. Chronik, Kapitel 21. Ich lese uns die Verse 12 bis 15. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Da gelangte ein Schreiben von dem Propheten Elia an ihn, den König Joram. Das lautete: So spricht der Herr, der Gott deines Vaters David, weil du nicht auf den Wegen deines Vaters Josaphat und auf den Wegen Asas, des Königs von Juda, gegangen bist, sondern auf dem Weg der Könige von Israel gegangen bist und Juda und die Bewohner von Jerusalem zu Hurerei angehalten hast, nach den Hurereien des Hauses Ahabs, und weil du auch deine Brüder, das Haus deines Vaters, umgebracht hast, die besser waren als du. Siehe, der Herr wird dein Volk und deine Söhne und deine Frauen und all deinen Besitz mit einer großen Plage treffen. Du aber wirst eine schwere Krankheit erleiden. Eine Krankheit deiner Eingeweide, bis deine Eingeweide im Laufe der Zeit infolge der Krankheit herausgetreten werden. Amen. Amen. Lass uns beten. Unser heiliger Gott, wir haben uns versammelt, um allein auf dein Wort zu hören. Nicht Fabeln und Legenden, sondern dein lebendiges, mächtiges Wort. Und so sprich zu uns, wie nur du es kannst. Lebensverändernd. Unser Gott, wir bitten dich das in Jesu Namen, um deiner großen Gnade willen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Am Ende des Jahres bietet es sich an, dass wir nachdenken über unser Leben. Dass du zurückblickst in das vergangene Jahr und vielleicht sogar noch weiter, ja darüber nachdenkst, wie dein bisheriges Leben aussah. Wenn du zurückschaust, Ende dieses Jahres, sag mir, was siehst du? Wie hast du gelebt? Verstehst du, dass das Nachdenken über deine Wege wichtig ist? Das führt dazu, dass du erkennst, wo du umkehren musst. Es heißt in Psalm 119, Vers 59, ich habe meine Wege überdacht und meine Füße gekehrt zu deinen Zeugnissen. Das heißt zu Gottes Wort. Oder in Klagelieder, Kapitel 3, Vers 40, da heißt es, prüfen wollen wir unsere Wege und erforschen und umkehren zu dem Herrn. Ich bitte dich am Ende dieses Jahres, denke nach, überdenke, überprüfe deine Wege, erforsche, wie du gelebt hast. Und frage dich vor allem, ja, wie sieht denn Gott dein Leben? Wie beurteilt er deinen Lebensweg? Wie urteilt er darüber? Wir studieren heute einen Brief, in dem Gott das Leben eines Mannes beurteilt. Wir studieren heute gemeinsam den Brief des Propheten Elia, von denen die meisten Christen gar nicht wissen, dass er existiert. Ein Brief des Propheten wurde aufgenommen in die Heilige Schrift, damit du und ich davon lernen. Worum geht es in diesem Brief? Nun, es ist ein kurzes Schreiben an den König Joram, der König von Juda. Und Elia sprach eigentlich zu den gottlosen Königen des Nordreiches Israel. Aber hier empfängt er eine Offenbarung Gottes für den König Joram des Südreiches Juda. Wann hat Elia diesen Brief verfasst? Wann hat er diese Offenbarung Gottes empfangen? Nun, das wissen wir nicht genau. Manche sagen, Elia war noch auf Erden und wirkte, als Joram König war. Und in dieser Zeit, das heißt vor seiner Himmelfahrt, verfasste er diesen Brief. Andere nennen Gründe und sagen, zeitlich kann das gar nicht passen. Das bedeutet, Elia muss diesen Brief prophetisch aufgeschrieben haben, bevor Joram überhaupt regierte. Er verfasste ihn, adressierte ihn, fuhr auf zum Himmel und später, als Joram in sein Amt als König kam, wurde ihm dieser Brief ausgehändigt. Beides ist durchaus möglich, aber wie dem auch sei, es bleibt, dieser Brief ist prophetisch. Es ist ein inspirierter Brief, denn er beginnt mit den Worten, so spricht der Herr. Elia hat aufgeschrieben, was Gott sagt, und zwar, was er über das Leben des Königs Joram sagt. Gott bewertet hier das Leben des Königs, er stellt eine Beurteilung aus und sagt ihm dann, welche Zukunft auf ihn wartet. Wie wäre es wohl für dich, wenn du so einen Bewertungsbrief Gottes erhieltest? Wo Gott deinen Lebensweg beurteilt und dir dann prophezeit, wie deine Zukunft aufgrund dieses Weges aussehen wird. Stell dir vor, du erhältst so einen Brief. Würdest du ihn nicht öffnen mit zitternden Händen und vielleicht läuft Schweiß deine Stirn herunter, wenn du es liest? Ich hoffe nämlich, du bist nicht wie der König Joram, denn dem scheint dieser Brief nicht sonderlich beeindruckt zu haben, denn sonst hätte er seine Kleider zerrissen, in Sack und Asche Buße getan. Aber davon hören wir heute Abend nichts. Ich möchte dich daran erinnern, dass die gesamte Heilige Schrift Gottes Wort ist und sie ist auch an dich adressiert. Die gesamte Heilige Schrift ruft dir von Seite zu Seite zu, so spricht der Herr. Es ist kein Menschenwort. Und die Heilige Schrift beurteilt, bewertet auch dein Leben, deinen Lebensweg und sie sagt dir dein ewiges Schicksal voraus. Sie lässt es dich wissen, wohin dein Lebensweg führt. Wenn der Herr also auch am Ende dieses Jahres noch einmal zu dir spricht und dich vielleicht überführt, dann bitte nimm es zu Herzen. Prüfe deine Wege und verhärte dein Herz nicht, wenn der Herr zu dir spricht, wenn er konkrete Dinge in deinem Leben anspricht. Der erste Punkt, den wir uns heute Abend anschauen wollen, ist, der Herr bewertet Jorams Lebensweg. Ab Vers 12. Da gelangte ein Schreiben von dem Propheten Elia an ihn, das lautete, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters David. Weil du nicht auf den Wegen deines Vaters Josaphat und auf den Wegen Asas, des Königs von Juda, gegangen bist, sondern auf dem Weg der Könige von Israel gegangen bist und Juda und die Bewohner von Jerusalem zur Hurerei angehalten hast, nach den Hurereien des Hauses Ahabs, und weil du auch deine Brüder, das Haus deines Vaters, umgebracht hast, die besser waren als du. Hier ist eine Zusammenfassung seines Lebensweges. Und hier erfahren wir jetzt auch den Grund, warum der Prophet Elia plötzlich sich an den König von Juda richtet. Normalerweise hat er sich doch auf die gottlosen Könige von Israel, von dem Nordreich konzentriert. Aber hier erfahren wir, dieser König des Südreiches von Juda, der hat gelebt wie die Könige des Nordens. Er hat wie sie, ja ganz wie sie, den Herrn verlassen. Er ging den Weg der Hurerei. Er war untreu dem Herrn gegenüber. Er lief den Götzen nach. Er drehte Gott den Rücken zu. Vers 13. Du bist auf dem Weg der Könige von Israel gegangen und hast Juda und die Bewohner von Jerusalem zur Hurerei angehalten, nach den Hurereien des Hauses Ahabs. Er brach den Bund mit seinem Gott und lief den anderen Göttern nach. Wir lesen dann in Vers 11. Auch er machte Höhlen auf den Bergen Judas und hielt die Bewohner von Jerusalem zu Hurerei an und er verführte Juda. Das heißt, nicht er allein war untreu im Herzen, so dass er abfiel vom Herrn, nein, er verführte auch seine Untertanen dazu, Götzen anzubeten. Seine Untreue steckte also andere an. Kennst du das Sprichwort, ein fauler Apfel verdirbt den ganzen Korb? Und wenn du das Sprichwort nicht kennst, kennst du es sicherlich aus Erfahrung, dass ein Apfel einfach nicht für sich selbst verfault, sondern andere Äpfel werden in Mitleidenschaft gezogen. Und so war Joram. Und als König hat er ganz besonderen Einfluss auf das ganze Land und seine Wirkung war verheerend. Du musst wissen, niemand lebt für sich alleine. Du hast entweder guten oder schlechten Einfluss auf deine Umgebung, auf deine Mitmenschen. Welche Auswirkungen hat dein Leben? Verdirbst du den ganzen Korb? Gleichzeitig musst du dich dabei dann auch fragen, von wem lasse ich mich eigentlich beeinflussen? Denn die Schrift sagt in 1. Korinther Kapitel 15, irrt euch nicht, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Wir erfahren tatsächlich, wer den Joram so beeinflusst hat. Lest mal mit mir in Vers 6, Kapitel 21. Und er ging auf dem Weg der Könige von Israel, wie es das Haus Ahabs getan hatte. Zähl mal. Denn er hatte eine Tochter Ahabs zur Frau. Und er tat, was böse war, in den Augen des Herrn. Hast du das gehört? Joram öffnete Tür und Tor für den Teufel. Er heiratete tatsächlich eine Tochter Ahabs und wir haben das Leben Ahabs studiert. Das heißt, eine Tochter eines unvergleichlich gottlosen Königs. Vermutlich die Tochter Isabel. Und ja, diese Frau, die er heiratete, war ein Biest wie Isabel selbst. Ihr Name war Athalia. Studier einmal zu Hause ihre Geschichte, wie sie dann Königin Judas wird und wie sie die Königslinie Davids auslöschen will und wie Gott dafür sorgt, dass diese Linie erhalten wird durch einen Sohn, den er dort heimlich versteckt, Joas. Sie war ein Monster, eine Mörderin wie Isabel. Die schlechteste Wahl überhaupt, die man treffen kann, wenn man heiraten möchte. Aber nein, Joram fragt ja nicht nach Gottes Willen. Er handelt hier einfach in Menschenweisheit. Denn es scheint menschlich so klug zu sein, durch diese Heirat dieser beiden Königshäuser Norden und Süden den Streit zwischen Israel und Juda doch endlich zu schlichten. Menschlich so nachvollziehbar, so klug, aber geistlich fatal, katastrophal. Er fragte nicht den Herrn. Mit der Heirat zieht also endgültig der Geist des Abfalls und der Gottlosigkeit ein in das Königshaus. Athalia, seine Frau, bringt den Götzendienst ihres Vaters und ihrer Mutter mit in die Ehe und damit ins Königshaus. Und von hier aus überfällt diese Gottlosigkeit wie die Pest das ganze Land. Und ihr Lieben, das ist eine ernste Warnung für jeden von euch, der eine Ehefrau und einen Ehemann sucht. Überleg dir ganz genau, mit wem du dich liierst, wen du heiratest. Eine Fehlentscheidung hier kann dein gesamtes Leben zerstören. Es kann alles ins Negative beeinflussen. Ich habe das oft gesehen, ihr Lieben. Und ich habe viel Schmerzen und viel Kummer bei Menschen gesehen, die den Bund der Ehe mit einer gottlosen Person eingegangen sind. Es hat Konsequenzen, bis du stirbst. Irrt euch nicht, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Joram verliert nun alle Hemmungen und handelt durch und durch gottlos. Hört einmal, was er noch tat. Ab Vers 13. Und weil du auch deine Brüder, das heißt das Haus deines Vaters, umgebracht hast, die besser waren als du. Überlegt euch das. Joram tötet doch tatsächlich alle seine Brüder, die besser waren als er. Sie waren besser als er. Das heißt, vielleicht waren sie nicht einverstanden mit seinen bösen Wegen und Taten. Eventuell waren sie gegen den Götzendienst. Und sie waren vielleicht auch einfach besser, weil sie besser geeignet waren als er, das Land zu führen. Er hat sie kurzerhand einfach beseitigt. Sicherheitshalber, niemand soll seine Macht bedrohen. So lesen wir in Vers 4. Als Joram nun die Herrschaft über das Königreich seines Vaters angetreten hatte und er stark war, brachte er alle seine Brüder mit dem Schwert um und auch einige Oberste von Israel. 32 Jahre war Joram alt, als er König wurde und er regierte 8 Jahre in Jerusalem. Der König Joram hat den Herrn verlassen. Er verachtete ihn zutiefst. Er erhurt den Götzen nach. Er verführt das Volk, ihm gleich zu tun. Er ist ein Mann voller Bosheit, der es sogar wagt, alle seine Brüder kaltblütig zu ermorden, um seine Macht zu festigen. Und dann lesen wir noch in Vers 10. Damals in jener Zeit fiel auch Libna von der Herrschaft unter seiner Hand ab, denn er hatte den Herrn, den Gott seiner Väter, verlassen. Libna war eine Priesterstadt. Und diese Priester haben es wahrscheinlich nicht länger dulden wollen, dass sie unter der Herrschaft eines solchen Mannes standen. Die Heiligen haben sich abgegrenzt von ihm. Aber wacht er auf? Fragt er sich, welche Wege er geht? Nein, Joram geht den Weg der Sünde und wollte das ganze Land mit sich ziehen, weg von Gott. Und jetzt schau mal, Elias spricht von Jorams Leben als von einem Weg. Ist dir das aufgefallen? Vers 12. Weil du nicht auf den Wegen deines Vaters Josaphat und auf den Wegen Asas, des Königs von Juda, gegangen bist, sondern auf dem Weg der Könige von Israel gegangen bist. Joram ging einen Weg. Er ging den Weg der Sünde. Den Weg der gottlosen Könige von Israel. Und wisst ihr, was das Ganze besonders schlimm macht? Was seine Sünde besonders groß macht? Noch einmal, Joram war nicht König des Nordreiches. Er war ein Nachfahre der Könige Judas. Das heißt, seine Väter haben ihn etwas ganz anderes gelehrt und vorgelebt. Joram geht nicht den Weg seines Großvaters Asa, heißt es hier. Schon sein Großvater fürchtete den Herrn Asa. Er ging nicht diesen Weg. Von Asa heißt es in 1. König, Kapitel 15, und Asa tat, was recht war in den Augen des Herrn, wie sein Vater David. Und er schaffte die Tempelhurer aus dem Land ab und tat alle Götzen weg. Das ist Asa, der Großvater Jorams. Aber er ging nicht diesen Weg seines Großvaters. Und er ging auch nicht den Weg seines Vaters Josaphat. Von ihm heißt es in 1. Könige 22 über Josaphat, und er ging den ganzen Weg seines Vaters Asa. Er wich nicht davon, indem er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Auch er rottete aus dem Land den Rest der Tempelhurer aus, der in den Tagen seines Vaters Asa übrig geblieben war. Und nicht nur diese beiden Könige, Väter Jorams werden hier genannt. Elia geht noch weiter zurück, bis an den Anfang, zu dem eigentlichen Begründer dieser königlichen Dynastie. Vers 12. Da gelangte ein Schreiben von dem Propheten Elia an ihn, das lautete: So spricht der Herr, der Gott deines Vaters David. Joram, du stehst in der Linie Davids, der den Herrn fürchtete, der wandelte mit seinem Gott, der seinen Willen tat. Aber du bist diesen Weg nicht gegangen. Du gehst nicht den Weg deines Vaters David, den Weg deines Großvaters, den Weg deines Vaters. Du gehst nicht. Du gehst den Weg des Götzendienstes. Du, Joram, du wähltest einen anderen Weg. Den Weg, den deine Väter dir niemals gewiesen haben. Du wähltest den Weg der Wege des Nordreiches, der Könige Israels. Du bist den Weg Achabs gegangen. Deine Väter, Joram, gingen den Weg Gottes. Du aber wähltest den Weg der Sünde. Überleg einmal, wie privilegiert dieser Mann war. So viele Vorbilder, die in sein Leben hineingestellt waren. Von klein auf an. Von heiligen Männern. Umgeben in Jerusalem von Priestern. Die heilige Schrift hört er. Er wusste all das. Er lebte den Tempelgottesdienst. Er lebte im geistlichen Zentrum Judas. Das Licht der Welt. Zu dieser Zeit. Seine Väter haben ihn gelehrt. Von klein auf an. Doch er entschied sich gegen diesen Weg. Verstehst du, warum seine Sünde so besonders groß ist? Von den Königen Nordreich haben wir es erwartet. Aber König Juda? König von Juda? Aber lass uns jetzt einmal über dich sprechen. Sag mir, bist du nicht auch überaus privilegiert? Ist es nicht so, dass der Herr in dein Leben große Vorbilder gestellt hat? Einmal in der Heiligen Schrift, aber auch in dein Leben hinein hat Gott Menschen hingestellt, die tatsächlich den Herrn lieben und ihm folgen. Gottesfürchtige Männer und Frauen, an welche du dich orientieren kannst. Es fehlt dir doch im Grunde an nichts. Vielleicht hattest du sogar sehr, sehr gottesfürchtige Großeltern und Eltern. Menschen, die von klein auf an dich mit den Wegen Gottes vertraut gemacht haben, die für dich gebetet haben, auf dessen Schoß du saßt und sie haben dir vorgelesen aus der Heiligen Schrift. Und du weißt das alles. Es ist dir alles gegeben. Gehst du denn auch diesen Weg? Denn wenn nicht, ist deine Schuld besonders groß. Es heißt in der Heiligen Schrift, dem, der viel gegeben ist, von dem wird viel verlangt werden. Welchen Weg bist du wohl im letzten Jahr gegangen? Bist du gewandelt auf dem Weg deiner Glaubensväter, deiner Vorbilder im Glauben? Bedenke deine Wege, erforsche deine Wege. Meine Kinder sitzen manchmal in meinem Büro und dort gibt es ein Tafelbild, ein altes evangelisches Bild, das Bild der zwei Wege. Und das schauen sie sich sehr gerne, sehr lange an. Dieses Bild ist gezeichnet nach dem Wort Jesu Christi, das er sagt in Matthäus Kapitel 7. Geht durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit ist der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind es, die auf ihn hineingehen. Viele gehen auf diesen breiten Weg, der ins ewige Verderben führt. Denn eng ist die Pforte und schmal ist der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Hast du vielleicht gar nicht suchen müssen, sondern von klein auf an haben deine Eltern dir gezeigt, wo dieser Weg ist? Auf diesem Bild siehst du diese zwei Wege, wo Menschen entlang gehen, auf den breiten sehr viele. Und du siehst auch, wo dann diese beiden Wege enden. Der schmale Weg führt ins ewige Leben, in die Herrlichkeit des Himmels. Und der breite Weg führt in die ewige Verdammnis der Hölle. Und wenn meine Kinder so davor sitzen, dann frage ich sie häufig, auf welchem Weg seid ihr? Welchen von diesen beiden Wegen, auf welchem befindest du dich? Der Weg deines Vaters ist dieser Weg. Der Weg dem Kreuz nach. Gehst du diesen Weg? Kennst du Gott? Und ich sage ihnen, dass ich mir nichts mehr wünsche, als dass sie diesen Weg gehen und ans Ziel ankommen. Sag mir, welchen Weg gehst du? Welchen von diesen beiden? Es gibt keinen Mittelweg. Es gibt den breiten und es gibt den schmalen Weg. Joram wählte den breiten Weg, den Weg, der ins Verderben führt, obwohl er es hätte besser wissen können. Er ging nicht den Weg Davids, seines Vaters und Großvaters. Er ging den Weg Ahabs, des Gottlosen. Und wisst ihr, der Name Joram, der bedeutet so viel wie Jahwe ist erhaben. Meint ihr nicht, es war der Wunsch seines Vaters, als er ihm diesen Namen gegeben hat, und mögest du ein Mensch sein, bei dem Jahwe erhaben ist. Der Jahwe folgt, der Jahwe ehrt, der ein König wird, der das Land regiert, im Lichte der Tatsache, dass Jahwe über allem erhaben ist. Was für eine Enttäuschung. Er verachtet den Vater, den Gott seines Vaters. Betrachte deine Wege. Prüfe dein Leben. Hast du den Herrn wirklich geehrt in deinem Leben? Im letzten Jahr. Sprich dein Leben, Joram. Jahwe ist erhaben. Zeigt sich in deinem Leben, dass Gott den ersten Platz hat. Dass er über allem erhoben ist. Oder warst du ihm untreu? Vielleicht hast du ihn sogar verlassen. Weggehurt von ihm. Das heißt, du hast ihm den Rücken zugekehrt und dein Leben gestaltet nach deinem eigenen Willen. Hast du gelebt wie Joram, der seine Entscheidung fällt, einfach nach seinem eigenen Gutdünken, nach seinen Überlegungen, nach seiner Weisheit und nicht geistlich? Er hätte fragen sollen, was Jahwe erhebt. Aber er heiratet einfach diese Frau. Wie sind deine Entscheidungen getroffen im letzten Jahr? Zeigen deine Entscheidungen, diese wichtigen Lebensentscheidungen, die du vielleicht im letzten Jahr getroffen hast. Joram, der Herr ist erhaben, dass er den höchsten Platz hat in deinem Leben, weil Jesus sagt in Matthäus Kapitel 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Ist das der Fall in deinem Leben? Ist das so, dass du diesen schmalen Weg gegangen bist? Oder den breiten, der so einfach ist, der so leicht ist. Ich frage dich, wie deine Beziehung aussieht zu diesem lebendigen, heiligen Gott. Wisst ihr, es war sicherlich nicht über Nacht, dass das bei Joram losging. Vielleicht war es ein schleichender Prozess, über mehrere Jahre hinweg. Und irgendwann fing er an, sich seinem Vater zu widersetzen und eine Abneigung zu entwickeln für den Gott seines Vaters. Wir wissen nicht. Vielleicht hat er über mehrere Jahre hinweg geheuchelt und ist mit zu den Tempelgottesdiensten gegangen und hat eine schöne Miene gemacht. Aber in Wirklichkeit hasste sein Herz den Herrn. Die Heilige Schrift sagt in Hebräer Kapitel 3, seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall von dem lebendigen Gott, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Ich hoffe, mein Herz ist nicht verhärtet und du entfernst dich nicht von dem Herrn. Bedenke Dinge. Und weißt du, wenn man sich einmal losgesagt hat von dem Herrn und keine Ehrfurcht mehr hat gegenüber deinem Gott, dann wirst du auch gleichgültig gegenüber deinen Brüdern und deinen Mitmenschen und behandelst sie in gottloser Weise, wie wir es bei Joram gehört haben. Du sagst, ich bin kein Brudermörder. Ich bringe nicht meine Brüder um. Aber der Apostel Johannes sagt uns in 1. Johannes Kapitel 3, jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Vielleicht verachtest du deine Brüder, von denen man sogar sagen könnte, sie sind besser als du. Du verachtest sie in deinem Herzen. Wie hast du deine Brüder behandelt im letzten Jahr? Die heilige Gemeinde, deine Mitmenschen. Ich frage darum nicht nur, wie du deinen Gott behandelt hast, sondern auch, wie du deine Mitmenschen behandelt hast im letzten Jahr. Prüfe deine Wege. Ich habe meine Wege überdacht und meine Füße gekehrt zu deinen Zeugnissen. Sei gewarnt durch diesen Brief des Elias an Joram. Aber nun zweitens und letztens, der zweite Punkt. Der Herr verkündigt Joram, wo sein Lebensweg hinführt. Ab Vers 14. Siehe, der Herr wird dein Volk und deine Söhne und deine Frauen und all dein Besitz mit einer großen Plage treffen. Du wirst eine schwere Krankheit erleiden, eine Krankheit deiner Eingeweide, bis deine Eingeweide im Laufe der Zeit infolge der Krankheit heraustreten werden. Überlegt euch das. Joram hat alles erreicht, was er sich vorgenommen hat. Er hat so viel aufgebaut. Er war unendlich König, er hat seine nervigen Brüder beseitigt, er war Alleinerbe, er hatte all die Reichtümer seines Vaters für sich allein. Seine Macht war gefestigt. Er kann nun das Volk regieren, wie er will. Und er hat sich Frauen genommen, wie er wollte. Er hat Kinder, Söhne, Nachfolger gezeugt. Er hat sich alles aufgebaut, sein Traumleben. Aber all das ohne Gott, ohne Fundament. Und darum fällt all das einmal zusammen wie ein Kartenhaus. Denn er hat sich verlassen auf seine Götzen. Nun in der Schrift heißt es in Psalm 16, zahlreich sind die Schmerzen derer, die einen anderen Gott nachlaufen. Und Psalm 32, viele Schmerzen hat der Gottlose. Der Herr hat gesehen, was Joram getan hat, und der Herr lässt keinesfalls ungestraft, sagt sein Wort. Gottes Strafgericht kommt, sie kommen über Joram. Ab Vers 16. Und der Herr erweckte gegen Joram den Geist der Philister und der Araber, die neben den Kuschitern wohnen. Und sie zogen gegen Juda herauf und drangen darin ein. Und was taten sie? Sie nahmen den ganzen Besitz weg, der sich im Hause des Königs befand, und auch seine Söhne und seine Frauen. Und es blieb ihm kein Sohn übrig, außer Joas, dem jüngsten von seinen Söhnen. Alles, was dieser Mann sich aufgebaut hat, alles, was er so genossen hat, alles wird ihm mit einem Mal entrissen. Sein gesamter Besitz, seine ganze Familie. Und jetzt über die Feiertage hat man gehört, ja, Hauptsache du bist gesund. Ja, aber schaut, was mit Joram noch passiert. Nochmal Vers 18 hier. Und nach all dem plagte ihn der Herr mit einer unheilbaren Krankheit in seinen Eingeweiden. Und es geschah im Laufe der Zeit, und zwar zur Zeit, als das Ende von 2 Jahren eintrat, dass seine Eingeweide bei seiner Krankheit heraustraten, und er starb unter großen Schmerzen. Also Joram stirbt einen qualvollen, langsamen Tod. Manche vermuten, es handelt sich hier um Darmkrebs. Zwei Jahre Qual über Qual, täglich. Der König David sagte einmal in Psalm 40, dein Wohlgefallen zu tun, Gott, mein Gott, liebe ich. Dein Gesetz ist tief in meinem Inneren, wirklich tief in meinen Eingeweiden. So mit anderen Worten, ich habe dein Gesetz verinnerlicht. Es ist in meinem tiefen Inneren. Aber nicht so Joram. Kein Gewissen, kein Herz, keine Reue. Und so werden seine Innereien Stück für Stück heraustreten in qualvollster Weise. Wie muss das gewesen sein für ihn? Er hat diesen Brief empfangen. Er weiß, dass dieses prophetische Wort an ihn gegeben wurde. Tag für Tag hat er diese Schmerzen. Das heißt, er wird jeden Tag daran erinnert. Qualvoll. Aber er kehrt dennoch nicht um. Ich weiß nicht, ob er diesen Brief zerrissen hat, was auch immer. Vielleicht lag er noch irgendwo. Er kehrt nicht um. So ist es bei vielen, die wissen, sie müssten sich eigentlich zu Gott bekehren. Und vielleicht steht die Bibel noch im Schrank. Aber sie wollen nicht. Und wenn sie auch elendig verrecken, sie wollen nicht. Sie wollen nicht Gott die Ehre geben, der erhaben ist. Sie wollen sich nicht eingestehen, dass all ihr Leben verschwendet wurde. Wir wissen, dass diese Krankheit Jorams im Endeffekt nichts ist im Vergleich zu diesen Schmerzen, die ihn in alle Ewigkeit erwarten werden. Wo ihr Schmerz nicht enden wird, sagt die Heilige Schrift. So ging er dahin. 40 Jahre alt war er. Und schaut euch an, wie er sein gesamtes Leben verschwendet hat. Wir sehen, wie das Volk reagierte auf seinen Tod. Ab Vers 19. Und sein Volk machte ihm keinen Brand, wie es für seine Väter einen Brand gemacht hatte. Er war 32 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 8 Jahre in Jerusalem. Er ging dahin, jetzt hör mal her, ohne bedauert zu werden. Und man begrub ihn in der Stadt Davids, aber nicht in den Gräbern der Könige. Dieser Mann hatte 8 Jahre lang die Möglichkeit, Juda zu regieren. Keiner bedauert, dass dieser Mann gestorben ist. Keiner. Man begrub ihn nicht in Ehren, in den Königsgräbern. Man hat kein Ehrenfeuer für ihn angezündet. Nichts dergleichen. Nichts bleibt von diesem Mann. Alles, wofür er gearbeitet hat, ist verschwindet, es wird genommen und keine einzige positive Sache wird uns berichtet über diesen Mann in der Heiligen Schrift. Weil er nicht mit dem Herrn gewandelt ist. Weil er sein gesamtes Leben verschwendet hat, indem er den Herrn verlassen hat. Gottes Wort hat diese Frage jetzt öfter in den letzten Wochen vor dich gebracht. Was wirst du wohl hinterlassen? Was wird in Erinnerung bleiben von dir? Hast du dein Leben verschwendet, sodass keiner trauern wird? Werden die Menschen dich in Ehren im Gedächtnis halten? Dein letztes Jahr, wie sah es aus? Hast du dein Leben verschwendet? Selbstsüchtig einfach nur an dich gedacht? Oder hast du dem Herrn gedient und warst ein Segen für viele? Prüfe deine Wege. Ich bitte dich, schau auf deinen Lebensweg. Und jetzt, im neuen Jahr, wenn der Herr dir Zeit gewährt, dann ergreife diesen heiligen Entschluss. Fasse diesen heiligen Entschluss, für ihn zu leben. Verschwinde das kommende Jahr nicht. Überprüfe deine Wege. Schau, ob du den Herrn ehrst und auf seinen Wegen gehst. Wenn du zurückschaust auf deinen Weg und du jetzt heute Abend aber dir zugestehen musst und bekennen musst, ich war oft nicht auf diesem Weg des Herrn. Vielmehr habe ich gemerkt, dass mein Herz ihn oft verlassen hat und ich Dinge getan habe, die den Herrn nicht geehrt haben. Und diese Tatsache bekümmert dich. Dann lass mich schließen, indem ich dich an etwas erinnere. Wir erfahren, dass der Herr nicht die ganze Familie Jorams ausrottete. Einen Sohn, den Jüngsten, ließ er übrig. Warum? Vers 6, schaut mal mit mir. Joram tat, was böse war in den Augen des Herrn, aber der Herr wollte das Haus Davids nicht zugrunde richten, wegen des Bundes, den er mit David geschlossen hatte, und weil er gesagt hatte, dass er ihm und seinen Söhnen eine Leuchte geben wolle, alle Tage. Gott hat die Familie Jorams nicht komplett ausgelöscht. Warum? Weil er die Linie Davids bewahren wollte. Warum wollte der Herr das tun? Nun, gerade in der Weihnachtszeit wurden wir daran erinnert. Ein Engel erscheint der Maria. Und dieser Engel spricht Lukas. Im Lukas-Evangelium heißt es: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit. Und seines Königstums wird kein Ende sein. Warum hat der Herr Jorams Familie nicht ausgelöscht? Um sich die Linie David zu bewahren, weil von dieser Linie der Herr kommen sollte. Jesus Christus, der Retter, der Erlöser, der Christus. Und tatsächlich, in Matthäus Kapitel 1 wird Joram genannt, in dem Stammbaum Jesu Christi. Joram. Der Herr hat triumphiert über die Gottlosigkeit. Er hat triumphiert über all diese Sünde, über all die Untreue. Und dieser Christus vermag auch zu triumphieren über deine Sünde. Er ist reich an Vergebung, an Gnade. Für jeden, der zu ihm kommt. Und wenn du nun betrübt bist über deine Sünde im letzten Jahr, so komm zu diesem mächtigen Retter. Es heißt in Matthäus Kapitel 1, und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Hier ist der Retter. Der gekreuzigte, auferstandene König aller Könige, der sitzt auf dem Thron David und regieren wird in Ewigkeit. Und er hat Vollmacht, dir deine Sünden zu vergeben und dir ewiges Leben zu schenken, wenn du kommst und dich unterwirfst und seinen Namen anrufst und ihn herzlich um Vergebung bittest. Und dieser Herrscher, dieser Emmanuel, dieser Gott mit uns, er hat auch die Macht, dir aufzuhelfen. So, dass du auch im kommenden Jahr treu auf dem schmalen Weg wandelst. Der Weg, der zum ewigen Leben führt. Dass du im neuen Jahr zeigen kannst durch dein Leben, Joram. Jahwe ist erhaben. Jahwe ist erhaben in meinem Leben. Weil Christus dir aufhilft. Weil er dein Retter ist. Möge dieser kleine Brief des Propheten Elia dich ermahnen und dich ermutigen, treu für den Herrn zu leben. Denn er ist wert, dass man ihn ehrt. Amen. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Unser Herr, hab Dank für diesen kleinen, kurzen Brief des Propheten Elia. Und sorge doch dafür, dass wir nicht sind wie Joram, der diesen Brief erhalten hat, der ihn gelesen hat und ihn nicht weiter beachtet hat, sondern einfach weitergelebt hat, wie er wollte und die Konsequenzen davon tragen musste. Und tragen muss in alle Ewigkeit. Ja, wenn wir zurückschauen auf das vergangene Jahr, dann dürfte niemand unter uns sein, der behaupten könne, er hätte genug Gutes getan. Er hätte genug geglaubt, genug vertraut, er sei genug nachgefolgt. Aber jeder von uns kann wohl sagen, wir haben zu viel Böses getan, zu viel gesündigt, zu oft unseren eigenen Willen getan und nicht deinen. Herr, mach uns doch weise. Lehre uns zu bedenken, dass auch wir sterben müssen, so wie Joram. Und keiner von uns weiß, wann es soweit ist. Joram wurde 40. Woher sollten wir wissen, ob wir älter werden? Herr, wir flehen, dass dein Wort uns wirklich trifft und berührt und verändert. Dass du uns weiser machst, als Joram es war. Dass wir die Warnungen in deinem Wort, die wir hier immer und immer und immer wieder gepredigt hören, nicht in den Wind schlagen wie Joram. Dass wir sie nicht auf die leichte Schulter nehmen und letztlich doch tun, was wir wollen. Sondern, dass wir uns im Herzen bekehren. Dass du uns wirklich ein neues Herz gibst, was dir nachfolgen will, was tun will, was du sagst. Wir flehen, dass du uns all die Sünden vergibst, die wir begangen haben. Herr, in diesem ganzen Jahr, in unserem ganzen Leben, sei gnädig und vergib uns unsere Schuld. Denn du, Herr Jesus, bist aus der Linie Davids, aus der Linie Jorams gekommen, um dein Volk zu retten. Jesus, Gott, die Rettung, bist gekommen, um uns aus allen Sünden zu retten, um uns Vergebung zu erkaufen für alle Schuld. Und so rufen wir dich an, unseren einzigen Retter, um Vergebung. Und bitten dich um Heiligung, Herr, dass es uns gelingen möge, in Zukunft, auch im nächsten Jahr, mehr nach deinem Willen zu leben. Dass wir die ständigen Ermahnungen, die wir hören aus deinem Wort, ernst nehmen und dass sie Auswirkungen haben an uns. Dass wir das Böse meiden, dass wir die Sünde überwinden und dass wir das Gute tun, deinen Willen tun. Herr, dass wir nicht dem Beispiel Jorams folgen, aber deinem Namen folgen. Dass du wirklich erhaben bist in uns, in unserem Leben, in unserem Herzen. Dass wir nicht nur sagen, Jahwe ist uns wertvoll, sondern dass wir wirklich danach leben. Dass wir ein Leben führen, Herr, was geprägt ist von Liebe zu dir und Liebe zu unseren Brüdern. Das geprägt ist vom Gehorsam, gewirkt durch den Heiligen Geist. Das geprägt ist von inniger, herzlicher Nachfolge und vom Kämpfen des guten Kampfes. Damit wir nicht enden wie Joram. Selbst wenn wir hier vielleicht unser Leben gut führen und alt werden und du uns nicht hier schon alles nimmst, dass wir doch in Ewigkeit nicht verloren gehen. Dass es mit uns nicht so endet, dass wir in der Hölle landen, dass wir den breiten Weg gehen, der ins Verderben führt und am Ende niemand über uns trauern wird. Sondern alle froh sein werden und dich preisen werden, dass du die Erde erlöst hast von so bösen Menschen wie uns. Sondern mach du selbst, dass wir den schmalen Weg gehen, der zum Leben führt. Dieser Weg ist Jesus Christus, dass wir glauben an ihn, den einzigen Weg, und wandeln im Gehorsam gegenüber seinem Wort, damit unser Leben nicht unnütz war, nicht vergeudet war, sondern dass es uns führt in die ewige Herrlichkeit. Gepriesen seist du, unser Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, für deine Gnade, die du uns schenkst in Christus. Amen.